Wie spannend ist es, wenn wir versuchen, diesen Weg, der uns krank gemacht hat, zurückgehen und dass es der gleiche ist, der uns heilt. Also wenn wir enttarnt haben, was die Einsicht oder die Erkenntnis ist, dann sind wir schon durch die Tür.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Jeder Körper ist nur so stark, wie der Geist es zulässt. Unser Geist, die Psyche, formt unseren Körper. Doch wie schaffe ich es, meine Gedanken zu beeinflussen, negative Gedanken umzuwandeln, mentale Blockaden zu lösen und Erfolg in meinem Leben zu integrieren? Ich spreche heute mit Kerstin Scherer, eine der erfolgreichsten Speakerinnen, Bestsellerautoren im Bereich Spiritualität. Sie ist Unternehmensberaterin und wie sie selbst sagt, moderne Schamanin. Da müssen wir genau drauf eingehen. Also sprechen wir über Spiritualität und einen freien Geist. Kerstin, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung und schön hier zu sein.
Es ist wunderbar, dass du hier nach München gekommen bist. Lass uns, bevor wir auf auch die was es bedeutet, eine moderne Schamanin zu sein. Einmal in diesen Definitionsspielraum, weil jeder, wenn man hört, Spiritualität hat vielleicht eine Vorstellung. Was bedeutet Spiritualität für dich oder auch grundsätzlich? Wie können wir das definieren? Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und so, dass es Teil deines Lebens und auch deines beruflichen Alltags geworden ist.
Ich glaube, dass Spiritualität so breit gefächert ist bei den Menschen, dass eine Definition deshalb schwierig ist, weil es so eine Art New Wave Spiritualität derzeit gibt. Und da komme ich gar nicht so her, sondern ich glaube, dass Spiritualität bedeutet alles das, was nicht sichtbar ist, alles, was wir als unsichtbar definieren, das, was über uns liegt. Die einen nennen das Gott oder Licht oder innere Gefühle, die sie nicht definieren können. Und dieser Raum, dieser Unsichtbare, der Glaube, das Bewusstsein, geistige Interpretation, all das bedeutet für mich Spiritualität oder geistiges Bewusstsein. Und wie ich dahin gekommen bin, ich glaube, es gab gar kein Leben bei mir ohne das. Also sehr früh habe ich, meine Mutter hat mich immer zu Schulpsychologen gebracht, ob mit mir alles in Ordnung ist. Und diese sogenannte Hellsichtigkeit, Fühligkeit, das ist gar nicht so wild, wie sich das anhört, gehörte lange zu meinem Leben, bevor ich überhaupt denken konnte. Und deshalb glaube ich, dass dieser Weg vorher geebnet war. Und ich glaube, ganz viele Zuschauer fühlen sich jetzt schon angesprochen, weil sie sagen, ich war genauso und ich habe das auch und ich spüre das auch.
Und geht es um Wahrnehmung über Sinnesreize? Wie kann ich mir das vorstellen, der es nicht so spürt vielleicht gerade?
Ja, der es nicht so spürt. Also Hellsichtigkeit bedeutet wirklich, dass du Bilder vor deinem geistigen Auge siehst, oder die einen könnten das auch als Tagtraum bezeichnen oder als Eingabe, was auch immer. Und dann sieht man diese Dinge tatsächlich. Und das ist etwas, was wirklich ein Spektrum ist, das sehr umstritten ist.
Wir lassen es einfach mal genauso stehen. Mhm. Die Spiritualität als solches, wenn wir auch schauen, wird ja auch gerne in so eine, ich nenne mal fast schon in so eine Ecke gedrückt. So, sobald man es hört, klingt es irgendwie esoterisch oder wie man es auch immer benennen mag. Mhm. Aber Spiritualität ist Teil von Homo sapiens. Also das ist ja ein Teil des Lebens und gehört absolut mit dazu. Ähnlich wie du hast einen Abzweig genannt, Glaube, der logischerweise auch mit dazugehört. Das heißt nicht, es muss irgendetwas Bestimmtes sein, aber es ist Teil unseres Lebens.
Ja, und ich glaube, das beginnt bei unserem Bauchgefühl. Wir glauben ja, dass Bauchgefühle nichts mit unserer Realität zu tun haben. Aber wir wissen ja heute, dass der Darm und das Gehirn ähnlich und gleichzeitig miteinander arbeiten und wirken. Aber dieses Bauchgefühl, das sind unsere Schutzengel unseres Lebens. Dieses Nein, das in einem ist, obwohl man denkt, ja. Und obgleich ich jetzt gesagt habe, dass das Gehirn so denkt und der Bauch so empfindet, so glaube ich, dass dort eine Wahrheit gegeben ist. Und dieser wollen wir folgen. Und ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, um nur eine kleine Synapse zu dieser modernen Schamanin zu wählen. Ich glaube halt auch, dass wir einen Teil in uns haben, der sich Seele nennt, nämlich der, mit dem wir auf die Welt kommen, mit all unseren Talenten, unseren Möglichkeiten, so dass wir einen ganz speziellen Fingerabdruck hier hinterlassen wollen. Und zwischen diesem Weg und diesem Denken und der Realität die andere als Fakten bezeichnen. Da gibt's ziemlich viel Raum, der sehr, sehr wichtig ist, dass wir den neu aufgreifen und sagen, da gibt es was zu tun für uns. Und das macht unser Leben leichter, freier und würdevoller.
Und was siehst du, dass Menschen häufig sich auf diesen Raum einlassen oder ihn zur Seite schieben? Weil ich denke gerade, das Spektrum kann groß sein oder es wird wie zusammengepresst und man beschäftigt sich nicht damit?
Ja, natürlich. Also es gibt Menschen, die sagen, die Wissenschaft ist mein Gebiet, bitte lass mich damit in Ruhe. Das lasse ich dann auch so genauso, wie es ist. Aber Menschen, die sich dafür interessieren und sagen, warum habe ich die gleiche Eigenart an mir wie mein Großvater, obgleich ich ihn nie kennengelernt habe. Wie kann es sein, dass ich immer wiederkehrende Muster in meinem Leben erlebe? Was sagt mir eine Krankheit, dass die Blasenentzündung, die regelmäßige, kein Zufall sein kann, sondern dass vielleicht die chinesische Medizin recht hat und der Gedanke vor der Krankheit war oder das Leben vor der Krankheit war? Und somit kann man doch sagen, wie spannend ist es, wenn wir versuchen, diesen Weg, der uns krank gemacht hat, zurückzugehen? Und dass es der gleiche ist, der uns heilt. Das sind viele Aspekte, die dazu gehören.
Auch, dass nicht jeder jede Erkrankung bekommen kann.
Ja.
In der Perspektive.
Genau.
Und also die Persönlichkeit entscheidet letztendlich über die Erkrankung und der Konflikt entsteht in dem Kontext, in dem ich mich auch mit bewege.
Und jetzt wird es spannend für die, die sagen, oh Moment mal, wenn ich das so höre, wenn der Matthias das so sagt und die Kerstin, da kommt doch die Schuld, dann bin ich ja selber schuld, wenn ich krank werde. Das ist eine Kritik, die ich ganz oft höre und das stimmt ja so nicht. Ne? Es ist ja keine bewusste Entscheidung. Wäre sie bewusst, würde diese Krankheit auch nicht eintreten. Ja. Und das ist genau dieser Wunsch einer Persönlichkeit, dass sich etwas offenbart, was wirklich sich zeigt. Und dann war es das oft schon. Also wenn wir enttarnt haben, was die Einsicht oder die Erkenntnis ist, dann sind wir schon durch die Tür. Um mal ein Beispiel zu nennen. Gerade letzte Woche sagte eine Mutter, ich fühle mich so schuldig, weil unsere Scheidung nicht so gut gelaufen ist. Und mein Kind hat Diagnose ADHS und ist so hyperaktiv und so. Wir wissen alle, dass ADHS eine Diagnose sein kann und auch sicherlich in vielen Kreisen auch so genannt wird. Aber das Kind macht ja auf etwas aufmerksam. Also ich möchte laut sein, weil ich nicht gesehen werde. Ich möchte das austragen, weil ich euch Eltern so liebe, dass ihr bemerkt, dass das so nicht geht und schaut auf mich und löst eure Konflikte. Das impliziert aber nicht gleichsam, dass die Mutter schuld ist, sondern es impliziert lediglich, hey, wunderbar, danke, dass du mich aufmerksam macht, Kind, das hat bei dir gar nichts verloren. Das ist ein Thema zwischen mir und Papa und wir lösen das. Und vielleicht hat das Kind eine andere Chance. Vielleicht kann die Mutter aber auch sagen, weißt du, ich bin stark genug auszutragen, dass du ein unfassbar kreativer Kopf dieser Zeit bist. Du wirst wirklich gebraucht, so wie du bist. Und wir sehen von verschiedenen Medikamenten, die ich jetzt nicht nennen möchte, vielleicht einfach ab. So. Und das ist eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Ich bin dankbar, wenn das Leben mir meine Hürden zeigt. Ich stolpere ungern 12-mal drüber, 3-mal bestimmt, das gebe ich ehrlich zu, ja. Aber ich ziehe schon relativ zeitnah die Erkenntnis daraus, in welche Sackgasse ich geraten bin.
Nimm uns mal mit, du hast gerade schon mal ein schönes Beispiel genannt. Für mich wäre schon mal das erste, der veränderte Blickwinkel und dieses Auflösende, was mit da drin steckt. Nimm uns mal mit in deine Arbeit. Was tust du? Wie machst du das? Was passiert letztendlich dabei?
Wenn wir von schamanischer Aufstellungsarbeit sprechen, dann ist das sicherlich bei mir eine Art und Weise der sogenannten Felderarbeit, die ich in den letzten Jahrzehnten selbst kreiert habe. Ich habe ursprünglich bei Bert Hellinger gelernt, in das klassische Familienaufstellen, das systemische Denken und das systemische Bewusstsein. Das ist ein Teil, ein großer Teil meiner Arbeit. Umgekehrt aber komme ich aus dem medizinischen Bereich und bin Physiotherapeutin gewesen und kam sehr schnell an meine Grenzen. Warum wird die Krankheit nicht besser, obgleich die Behandlung sehr gut gewesen ist? Warum habe ich einen Bandscheibenvorfall vor mir liegen, obwohl wir alles gemacht haben als Stabilisation und, was man alles tun kann? Und so kommt man immer feinstofflicher in diese Arbeit. Und ich glaube, dass für mich wichtig gewesen ist, mich diesem immer mehr zu nähern, diesem Was steht dahinter? Was steht dahinter? Immer wieder zu fragen, aha, das ist offenkundig, aber etwas anderes steht dahinter. Und wenn wir einmal dabei bleiben, bei einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel, dann ist die ärztliche Therapie absolut grundlegend wichtig. Ich bestreite das gar nicht, ganz im Gegenteil. Denn wenn der Mensch es gelernt hätte, schnell etwas zu ändern, bräuchte er ja die Medizin gar nicht. Aber parallel dazu, neben den Behandlungen, die möglich sind, kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass die Lendenwirbelsäule für etwas steht und die Lendenwirbelsäule, das Becken steht für Ursprung, für etwas, was wir als Ursprungsstabilität in unserem Bewusstsein sehen. Und eine Bandscheibe, die herausgedrückt wird, heißt, ich stehe zwischen diesen Fronten. Da gibt es etwas, was mich davon abhält, die eigenen Schritte zu gehen, mein eigenes Unternehmen zu gründen oder in der Partnerschaft zwischen den Familienstrukturen zu stehen oder. Und mich interessiert dann, was ist das, was dich genau daran hindert? Und so etwas kann man aufstellen und stellvertretend Menschen wirklich im Raum aufstellen, so banal, wie sich das anhört und so spooky, so funktioniert das mit bloßer Absicht, dass Menschen plötzlich in dieses Feld hineinkommen und es zeigt sich die Mutter, der Vater und wir verstehen viel mehr. Und das ist das Wundervolle und die Gnade an der Aufstellungsarbeit, dass wir gar nichts tun müssen, sondern es offenbart sich uns automatisch. Natürlich ist es dann sinnvoll, nach Lösungen zu suchen und diese Befreiung auf einer unbewussten und aus der Quantenphysik im Feld besprochenen Ebene, das zeigt die Lösung und die Freiheit. Und dann darf es eben sich auch auf dem Körper neu justieren. Das ist ein Beispiel. Aber ich glaube auch gerade Ängste in diesen jetzigen Zeiten, toxische Beziehungen, Kriegsthematiken, die mitvererbt wurden, sind ein großer Teil meiner Arbeit.
Transgenerationale Effekte.
Ja, die transgenerationale Übertragung ist erschreckend und gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Krieg und auch so nah an unserem Land wieder herrscht, kommt das sehr brachial wieder auf, dass Menschen sagen, boah, ich höre ein Flugzeug und bin mitten in diesem Schockzustand, dabei habe ich den Zweiten Weltkrieg nie selbst erlebt, zum Beispiel, ja.
Gibt es in der Arbeit, also ist es hauptsächlich Aufstellung, die du machst? Kann man das so benennen oder gibt es andere Elemente, die noch Einfluss dabei haben?
Es gibt das sogenannte Seelenlesen. Jetzt wird's natürlich wirklich spannend, weil ich das so öffentlich gar nicht so häufig sage. Aber hier passt es ja dann doch irgendwie rein, weil wir von Spiritualität, von Energiearbeit sprechen. Es gibt die Möglichkeit, eine Seele anzuschauen. Und das läuft mir wirklich, wenn man mir gegenüber sitzt, wie ein Film ab. Aber Hellsichtigkeit bedeutet nicht, dass ich wie eine Kartenlegerin da sitze und Karten lege und sage, in 5 Jahren kommt der Traum an, du bekommst 1 Million aufs Konto. Das hätten viele gerne von mir. Sondern Seelenlesen bedeutet, was hast du mitgebracht an guten Aspekten, an Talenten? Aber was sind die größten Hürden just in the moment in deinem Leben? Wo können wir ansetzen? Wann kann das verändert werden? Und welche Aspekte können zu dieser Lösung führen. Und das ist ein wundervoller Tool, den ich aber nur ganz alleine machen kann mit der Person. Da sitzen wir uns gegenüber und ich spreche und der andere hört zu. Und dieses Weitergehen dann in die Gruppe heißt eben, dass sich diese Aufstellungsarbeit im ganzen Raum verteilt. Also wir haben ja Seminare mit 20 Teilnehmern, mit 100, aber auch mit 1000 Teilnehmern. Und da sagen viele, wie kannst du so eine Arbeit auf der Bühne machen? Das bekommt doch keiner mehr mit. Aber das Faszinierende ist, das Feld und auch die, und das ist jetzt wundervoll, auch bestätigt durch die Quantenphysik, ist frei von Zeit und Raum und jeder hat etwas davon und jeder hat sein Gefühl, in diesem Feld zu sein. Ja, das ist ein Teil davon, aber die Unternehmensaufstellung ist wieder etwas anderes, wo wir sagen, welche Ordnung findet in einem Unternehmen statt, welche Hierarchien sind fehlgesteuert in einem Unternehmen oder hat man ein Unternehmen übernommen in der Unternehmensübernahme und hat das funktioniert oder gibt es da Blockaden, dann schaut man sich sich das ebenfalls systemisch oder in dieser Ursprungsarbeit so an.
Und das machst du, also weil auch als Unternehmensberaterin gehst du in Unternehmen quasi mit den Methoden rein.
Genau, und dann wird es modern, weil ich sage, na ja, also der Flipchart ist ja schon out, wir haben jetzt neue Tafeln, digitale Tafeln. Du kannst diese Aufstellungsarbeit ebenfalls auf dem digitalen Board machen, genauso wirksam wie mit Personen. Und das ist das eine, aber auch aufzudecken, na, worum geht es denn in diesem Unternehmen? Warum kommt der Geldfluss nicht her? Warum kommt die Sichtbarkeit nicht in die Kraft? Das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Ich war gestern hier in München zur Beratung bei einem Schreinerunternehmen. Und das hört sich jetzt ungewöhnlich an, dass ein Schreinerunternehmen Kerstin Scherer bucht. Und ja, das hört sich vielleicht wirklich ein bisschen verrückt an. Aber es ging darum, dieser Unternehmer war in der vierten Generation dieses Unternehmens. Und wo genau liegt denn die Leiche im Keller begraben? Bei ihm war es nämlich nicht. Und bei seinem Vater war das auch nicht. Wohl aber bei der Mutter, deren Mann, beziehungsweise auch der Vater dieses Vaters, wurde ermordet. Dann kam ein neuer Mensch hinzu. Der hat die Frau auch geheiratet, war gewaltsam, hat sie geschlagen, unterdrückt. Und vielleicht kann man im Zuhören schon hören, das geht nicht. Der Vater hat mit der Mutter oder der Großvater hat mit der Großmutter ein Unternehmen gegründet. Das war die Ursprungskraft und jemand anderes hat das unterbunden und an sich gerissen. Da gab es ein Schicksal, da gab es etwas, was nicht okay ist im energetischen Fluss, um es so auszudrücken. Und das wurde weitergegeben. Was tut ein Sohn, der seine Mutter liebt? Alles. Er versucht, sie zu retten und hat alles in diesem Unternehmen getan und gekämpft. Und da kommen die Glaubenssätze her. Nur Leistung, Leistung, Leistung und nur Geld verdienen. Und die Familie, die er kreiert, also in die Welt gesetzt hat, die hat er vergessen. Und so kommt der Sohn nach und sagt, ich will doch genauso gut für dich sein. Wo ist deine Anerkennung, Vater? Und ja, und die eigenen Ideen in dieser neuen Zeit, die digitalen und all das wurde untergraben, weil er innerlich unbewusst dem Vater signalisiert hat, für dich mache ich das alles. Als das gestern erkannt wurde, sagte er zu mir, Kerstin, dann mache ich das jetzt einfach anders, oder? Und ich sagte, ja, du machst es einfach anders. Und es hört sich so verrückt an, dass man so schnell umswitchen kann. Aber er sagte, es ist die Erlaubnis, weil ich spüre, dass mein Vater auf mich stolz ist, egal was ich tue, ganz gleichgültig, was ich tue, mein Vater liebt mich doch sowieso. Und genau das war die Erkenntnis.
Ich finde es gar nicht, dass sich das verrückt anhört. Also verrückt, ist, wenn man den Wortursprung nochmal, es war vielleicht vorher verrückt, das ist jetzt wieder eingerückt.
Das sagst du schön.
Aber mit dem Blick darauf, auch diesen Zugang zu gewinnen, weißt du, und es gehören diese Elemente mit dazu, die dich einfach auch glaubwürdig machen in dem, was du tust. So, jetzt kommst du in mein Unternehmen beispielsweise rein oder auch in einer privaten Situation und du schaffst es, diese Perspektive, also ich habe die ganze Zeit Perspektivwechsel, Veränderung, also auch wenn ich über eine Familien- oder Unternehmensaufstellung schaue, der Blick nach vorne und plötzlich gucke ich mal nach hinten und ich sehe und entdecke etwas, was mir so nicht bewusst war. Und der entscheidende Faktor ist, so verstehe ich es, dass es im Geiste passiert und dementsprechend da ist, ob es messbar da ist, aber es passiert ja auf jeden Fall zumindest im Geiste der betroffenen Person. Neuer Blick ermöglicht plötzlich zu sagen, diese neue Perspektive, ach, ich sehe, es ist nur ein kleiner Schritt darüber und den kann ich gehen. Und dann hat man
Und das mit der bloßen Absicht, auf was Besseres ausgerichtet zu sein, die Kraft wieder von, wo sie auch hingehört, von hinten nach vorne gehört. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn Kinder Schulden von ihren Eltern übernehmen, ist das niemals richtig. Warum? Ich bin Mutter, ich habe auch Kinder. Ich gebe meine gesamte Kraft, all das, was ich zur Verfügung habe, alles das, was ich Bestes zu geben habe, an meine Kinder. Würde ich jetzt in Schulden geraten und würde zu meinen Kindern sagen, jetzt müsst ihr für mich da sein, weil ich das euch gegeben habe, ist das nicht im Lebensfluss gegeben. Das ist nicht so von der Natur bewusst gestaltet. Ganz im Gegenteil. Wenn ich aber sage, dass ich für mich verantwortlich bleibe, ganz gleich, was passiert. Ihr müsst für mir nichts zurückgeben. Wohl aber, wenn ihr Kinder bekommt, seid ihr bitte für eure Kinder genauso kraftvoll da, wie ich es tue. Das ist mein Wunsch. Dann ist das eine Kraft, die von hinten nach vorne geht. Und in so einem Unternehmen auch. Es ist mehr wie der bloße Gedanke. Es ist ein gesamtes Quantenfeld, das sich automatisch verändert, ohne dass wir bewusst etwas steuern. Das ist wie ein Wunder. Sorry, ich sehe das nach 30 Jahren immer noch so, dass ich es wie ein Wunder empfinde und denke, unglaublich. Wir waren auf etwas ausgerichtet und es hat sich entfaltet. Denn dieser heutige CEO dieser Firma hat einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Kraft, ja. Aber er wird auch von den Mitarbeitern mit einem neuen Respekt wahrgenommen.
Natürlich.
I love it.
Wenn ich dir jetzt folgende Frage stelle, sagst du, ja, dann brauchen wir wahrscheinlich noch 3 Stunden um alle. Deswegen eine Geschichte, eine berufliche oder eine Situation, die dir in den Kopf kommt, die dich besonders berührt hat oder dich auch vielleicht nachhaltig beeinflusst hat. Kannst du da etwas mit uns teilen?
Glaubst du in dem spirituellen Weg oder in meinem Unternehmerweg oder kombiniert?
Gerne im spirituellen Weg. Das, was dir in den Sinn kommt.
Ja, ich hatte mal einen Jungen aus Hamburg und der hatte einen Tumor, also der Tumor war so groß wie ein Handball unter dem Herzen. Und die Mutter rief mich an und sagte, kannst du bitte mit dem Jungen arbeiten? Und das ist ein Spektrum, wo ich sage, das kann ich nicht ohne ärztliches Team. Und in Hamburg gibt es eine Kinderklinik, die genau das getan hat. Sie hat gesagt, wir operieren, bitte sei geistig, spirituell dabei. Wir haben während der Operation telefoniert und umgekehrt kam das Ärzteteam mit in die Aufstellungsarbeit. Und dieser Junge, der war damals 12 Jahre alt, heute ist er 19 Jahre alt. Und zu erleben, dass Spiritualität und Medizin zusammenarbeiten können, war für mich das Wundervollste überhaupt. Und das, also ich, man hat das ja jetzt schon gehört, ich mache das schon ziemlich lange. In den 90ern hatte ich noch Tomaten und Eier an der Haustür, da gab es das noch gar nicht, dass es eine Kombination gab zwischen dem einen und dem anderen. Heute haben wir eine ganz, ganz große Anerkennung. Und auch wenn viele sagen, das spirituelle, energetische ist so umstritten, überhaupt nicht mehr. Das ist so mit einer großen Offenheit beseelt, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich feiere das total, ja.
Ich glaube, dass da auch die, also du hast eben gesagt, die einen, die mehr so rein der Wissenschaft zugeordnet sind. Ja. Aber Wissenschaft ist ja nicht, es gibt nicht die Wissenschaft, sondern Wissenschaft ist ein, es geht um Methodik. Wie führe ich etwas durch? Und das Prinzip ist schon, ich habe eine Hypothese, möchte ich gerne falsifizieren. Also die, genau. Die Herangehensweise ist nochmal eine andere. Aber wenn ich an Forschungszweige jetzt mal rein aus dem medizinischen Kontext heraus, zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie denke, also Wechselwirkungen zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem und das mehr an Wissen, was es halt auch mehr dort reinbringt, zu sagen, also auch Spiritualität gehört auf der einen Seite mit dazu und kann die Prozesse mit beeinflussen. Es geht nicht darum zu sagen, so verstehe ich dich auch, also du wärst die Letzte, die sagen würde, Tumor, komm bitte zu mir und ich löse das Problem. Aber den Weg mitzugehen und wie du sagst, diese Verbindung auch zu schaffen, ist super spannend und super wichtig.
Genau, und auch umgekehrt, wir wissen auch, dass Stress mehr als nur große Auswirkungen hat. Das ganze Darmmilieu ändert sich durch die Cortisolausschüttung und das wissen wir heute.
Wir wissen auch, dass das Darmmikrobiom aufgrund von Stresssituationen sich vom einen auf den anderen Moment umschlagen kann und verändern kann. Die Bakterien arbeiten über Prozesse durch den ganzen Darmschlauch einmal mit hindurch, mit der Auswirkung des jeweiligen, nennen wir es mal Stressor beispielsweise, der psychisch ausgelöst ist, der noch nicht mal durch einen Sinnesreiz, das muss nicht der Säbelzahntiger sein, aber es passiert, es hat sofort unmittelbar die Auswirkung.
Genau, und deshalb ist es nicht, dass ich sage, wenn du eine extreme Krankheit hast, musst du extrem schnell aus dieser Situation und zwar komplett, dass ich sage, trenn dich von deinem Partner, trenn dich von deinem Leben oder was auch immer, aber es erfordert eben eine unmittelbare Reaktion, weil der Körper so schnell reagiert und wir haben keine Chance mit extremen Krankheiten wie Schlaganfall, Colitis ulcerosa, Krebs und in der aktuellen Situation zu bleiben. Wenn wir ehrlich sind, ne, haben wir das erlebt, ist es sehr schwierig, wirklich zu heilen.
Das, was du denkst, wird eintreten. Ich möchte mal so ein paar Punkte dass Menschen, die uns jetzt zuhören, die hoffentlich noch dranbleiben, weil sie genau auch dieses Interesse daran haben, mal so ein paar Dinge mit dir gemeinsam besprechen. Zum Beispiel die Frage, mal so ganz runtergebrochen, wie kann ich meine Gedanken beeinflussen?
Mhm. Mit purer Disziplin. Wenn ich überlegen muss, dass ich etwas tue, ist es sehr schwierig, etwas zu verändern. Wir überlegen nicht mehr, ob wir die Zähne putzen. Wir putzen sie jeden Tag. Wir überlegen vielleicht noch, wie lange wir sie putzen. Aber wir wissen, heute Abend putze ich vor dem Schlafengehen meine Zähne. Es ist also ein Ritual, automatisiert, weil es zu unserem Leben dazu gehört. Und je mehr wir unseren Geist mit dem Ritual der Klarheit beseelen, oder auf Deutsch, je mehr ich negatives Bewusstsein, negatives Denken defragmentiere, diese Festplatte am Abend, regelmäßig, je weniger siedelt sich dort an negativen Gedanken an. Das ist ein ganz einfaches Ding. Aber dieses Regelmäßige bedeutet eben Gedankenhygiene wie Zahnhygiene, wie Körperhygiene. Und das verstehen viele falsch. Die sagen, jetzt habe ich ja 8 Wochen meditiert. Ja, ich bin jetzt 47 Jahre, bald 48 Jahre. Ich meditiere, seit ich 21 bin. Und ich glaube, dass es bis zu meinem 30. Lebensjahr gedauert hat, bis diese Negativität wirklich im Hier und Jetzt bei mir angekommen ist und aus meinem Bewusstsein ausgezogen ist.
Und ist die Meditation die einzige Möglichkeit oder wie kann ich es schaffen? Also diszipliniert, das habe ich verstanden.
Wahrnehmen, also wenn ich wahrnehme, wie ich denke. Wenn wir nicht mit Meditation arbeiten, ist es sehr wichtig wahrzunehmen, welche Gefühle oder das eine denke ich. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe Angst, eine Leistung auf der Arbeit nicht vollbringen zu können. Ich weiß, dass ich das vielleicht nicht schaffe, vielleicht aber doch. Dieses, ich schaffe das vielleicht nicht. Oh Gott, dann muss ich heute noch das Buch lesen. Weiß ich das wirklich noch? Schaffe ich das bis Samstag? Ich muss am Samstag mein Referat halten oder ich muss am Samstag den Vortrag halten. Schaffe ich das? Wenn wir auf diese Angst ausgerichtet sind, die frisst dich auf. Ich könnte doch nicht vor paar tausend Menschen sprechen auf der Bühne, wenn mich das so auffressen würde. Das hat es damals, ganz sicher. Ich hatte genauso viel Angst. Aber geh den Weg zurück. Was ist genau diese Angst? Du hast Angst zu versagen. Okay, heute denke ich mir, wenn ich versage auf der Bühne, komme ich nach Hause, habe 2 Menschen, die mich anschauen, die lieben mich, egal was ich getan habe. Also werde dir gewahr, was die wirkliche Wahrheit ist. Was ist in deinem Leben wirklich wichtig? Und geh diesem Gefühl einmal geistig nach. Geh ganz in diesen Raum hinein und dann erkenne, dass 80% aller deiner Sorgen und Nöte völliger Nonsens sind, weil sie lediglich Gefühlssituationen sind, die du kreierst. Und dann wird es wieder leichter. Und dann pfeifst du vielleicht einfach mal auf das andere, ein oder andere. Oder du merkst, okay, manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel. Ist für, halte ich übrigens für eine der sehr spirituellsten Aussagen überhaupt von mir. Ja.
In dem Zuge, wie ist es möglich, vielleicht noch einen Schritt weiter, negative Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln? Welchen Tipp könntest du geben oder welche Vorgehensweise?
Eine Erkenntnis ist, dass die 5 Personen in deinem Leben, die dir am nächsten stehen, die sind, die am meisten Einfluss auf dich haben. Die Frage also, ist das die Aussage deiner Mutter, deiner Partnerin, deines Partners, deiner besten Freundin oder ist es wirklich dein Denken? Ist es wirklich dein Einwand, der gegen etwas geht? Oder würde die Frage dir nutzen, wenn deine Seele die Entscheidung treffen würde, hätte sie auch Angst? Wäre sie auch wütend? Oder ist es ein Teil in dir, der vielleicht gegen etwas geht? Also die Frage, welcher Teil in mir spricht? Und wenn ich ganz verzweifelt bin und gar nicht rauskomme aus meinem Gedankenkarussell, vielleicht können die Menschen, die einen Glauben haben, etwas damit anfangen. Stell dir vor, du schaust in die Augen Jesus und du trägst ihm das vor. Wärst du dann immer noch wütend auf dich? Würdest du dich immer noch als Versagerin fühlen? Wäre das immer noch so? Oder wenn du nicht an Jesus denken möchtest, aber an den Himmel, an die geistige Ebene, an die Liebe, schau sie an. Was macht es mit dir? Und plötzlich passiert etwas in dir, was sich so auflöst wie, hey, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin das Beste, was ich sein kann, mehr habe ich nicht. Und das ist gut so. Das sind ganz andere Haltungen.
Geh mal weiter, was, glaube ich, auch viele interessiert. Wir haben auch schon mal eine Episode zum Thema Glück gemacht und was Glück bedeutet und haben es auf biochemischer Ebene beschrieben und so weiter und Ansatzmöglichkeiten. Aber wie finde ich heraus, was mich wirklich glücklich macht?
Zuallererst müssen wir Glück beschreiben. Menschen, die sagen, ich will Glück im Leben, Kerstin, die beschreiben einen Zustand, der am liebsten dauerhaft über Jahre besteht. Glück ist eine Empfindung, die ein Momentum ist. Und ich glaube, das zu verstehen, da fängt es schon mal an. Hermann Hesse hat ein schönes Bild in einem Buch, in dem er beschrieben hat, dass er sonntags morgens im frisch gemachten Bett lag, die Mutter die Fenster geöffnet hat, frische Luft reinkam und die Sonne auf seine Nase gestrahlt hat. Und dieser Moment war Glück. So, danach ging sein Leben weiter, da war halt mal gerade kein Gefühl des Glücks. Aber ich glaube, dass wir natürlich neurowissenschaftlich wissen, wir können unseren Geist auf Glück drillen, wir können morgens schon anders denken und so. Aber wenn wir im Hier und Jetzt bleiben, fällt ja die Vergangenheit nach hinten, die Zukunft nach vorne weg. Und was bleibt, ist das Jetzt. Und dieses Jetzt bringt das Glück in die Vollendung.
Wir haben eben über Stress schon mal gesprochen und die Auswirkung in beide Richtungen, wodurch auch immer der Stress ausgelöst werden. Das ist so ein omnipräsenter Begriff. Es geht immer um Stress und alle sagen, Stress muss reduziert werden. Wie schafft man es, besser mit Stress umzugehen?
Stress heißt ja nichts anderes. Es ist uns nicht gelungen, Grenzen zu ziehen. Ganz gleich in welchem Bereich. Wir bekommen dann Stress, wenn wir uns der Geschwindigkeit dieses Lebens hingeben. Wir bekommen dann Stress, wenn wir uns von anderen Menschen provozieren, verletzen lassen. Und ich drücke mich sehr provokativ aus. Das weiß ich. Aber es ist am Ende des Tages so, dass wir eine Entscheidung treffen. In jeder Sekunde unseres Lebens. Gehen wir dem nach oder tun wir das nicht? Und auch ich schaffe es nicht, mich immer diesem Stress zu entziehen. Aber es gibt so eine Technik, die lautet meine 5-Minuten-Technik. Einmal am Tag hole ich mich 5 Minuten aus diesem Leben, aus diesem Run, aus diesen Emotionen, aus all dem raus, was Stress verursachen könnte. Nur 5 Minuten. Das bedeutet, meine Kinder lassen mich diese 5 Minuten in Ruhe. Sie kennen mich, sie wissen das. Auf meiner Arbeit weiß man das. Hey, it's me time. Und das heißt, egal was ich in diesen 5 Minuten mache, ob ich einen Tee trinke, ob ich die Füße hochlege, ob ich einschlafe, diese 5 Minuten gehören mir. Und aus diesem, das ist so eine Wurzel, wo ich sagen kann, ich bleibe jetzt bei mir. Nicht morgen, nicht übermorgen, ich werde meinen Stress, wir können ja Stress gar nicht reduzieren. Ein Notarzt, der zum 5. Mal in der Nacht rausgeklingelt wird und kurz eingenickt ist, hat Stress. Ich finde, Rettungssanitäter haben Stress. Es ist ein wundervoller Beruf, ich komme selbst daher, es ist ein wundervoller Beruf, aber es ist ein pervers stressiger Beruf, obwohl man es liebt. Und wie wichtig ist es dann, immer wieder zu sich zu kommen und zu sagen, boah, diese 5 Minuten retten mich. Natürlich nicht auf Dauer, aber es ist so ein kleiner Notfallplan, weißt du?
Ich finde das sehr spannend, wenn ich es auch richtig verstehe, die 5 Minuten haben nichts mit der Meditation zu tun.
Nein,
du könntest meditieren, aber Meditation ist nochmal ein separater Block für dich.
Ja.
Schaffst du es immer, diese 5 Minuten umzusetzen oder nutzt du sie wirklich in deinem Notfallkoffer, wo du sagst, okay, ich merke, Anforderungen, Herausforderungen nehmen irgendwie massiv zu?
Da sind wir wieder beim Zähneputzen. Mhm. Wenn ich das nicht jeden Tag machen würde, dann könnte ich mich nicht in der absoluten Akut-Stress-Situation darauf berufen. Ich käme ja gar nicht in diesen 5 Minuten runter. Das funktioniert ja dann nicht. Aber irgendwas in meinem Mind und in meiner Neurobiochemie sagt halt, oh, sind Ihre 5 Minuten. Mhm. Ruhe aus. Und die gönne ich jedem, ja.
Okay, das nehmen wir also auch schon mal mit, das mit einzubauen. Was passiert dann? Gib uns nochmal den nächsten Schritt dazu. Das heißt, dieses Erden, diese Wurzel, dieses Runterkommen, also auch nennenswert, keine Ahnung, Puls geht runter, Herzraten, Variabilität steigt an, wenn man es messen würde. Jetzt komme ich wieder, ich messe dann die Sachen ganz gerne nach, aber muss man ja gar nicht. Aber diesen Moment irgendwie oder diese 5 Minuten zu haben, was hat das dann in der Folge? Was passiert? Du machst die Tür wieder auf, die Kinder kommen rein, du machst die Tür auf, die Kolleginnen und Kollegen kommen rein, es geht wieder los, es geht genauso weiter. Was ist der Unterschied?
Es gibt für mich einen heiligen Raum in uns Menschen, der unantastbar ist. Jeder Mensch hat einen heiligen inneren Raum in sich, der von niemandem betreten werden darf. Das nennen andere inneres Angebundensein, dem ich sehr nahe, ganz gleich, wie man das nennt. Aber für mich ist die Vorstellung leichter, für Menschen zu sagen, es gibt da einen Raum, die Tür kannst du öffnen, danach machst du zu, bist in diesem heiligen Raum und ganz gleich, wie sehr dieser Sturm da draußen tobt, das hat Moby Dick auch so schön gesagt, es ist so das eigene Tahiti. Der Sturm kann wehen, die Wellen können doch so grau, schwarz und hoch sein. Deine Insel, dein Tahiti ist immer friedlich, glücklich und ruhig. Und wenn du dir vorstellst, du bist kurz auf den Fidschi-Inseln, 5 Minuten, bist du glücklich und kraftvoll und du sammelst Kraft und du gehst dann wieder raus, na, dann kann auch mein Kind lauter schreien und du sagst, hey, was ist los, Süße, ich nehme dich in den Arm. Das ist eine andere Haltung, ja.
Ein anderes Thema, allgemein beschrieben, Menschen, die einen gewissen Ballast haben. Also so bildlich gesprochen auch eine Last vielleicht auf den Schultern tragen. Mhm. Alter Ballast, ich würde es nochmal bewusst beschreiben. Wie kann ich mich davon lösen? Was hättest du für einen Tipp oder eine Möglichkeit, was ich tun könnte, um alten Ballast abzulegen, abzuwerfen, zu verteilen? Ich weiß nicht, was die Ansätze wären.
Loslassen hat in erster Linie etwas mit Annehmen zu tun. Und dieses Annehmen ist das Allerwichtigste, als ersten Schritt zu sagen, ich nehme meinen Schmerz an, meine Trauer an, dass meine Mutter nicht für mich da war, dass sie nicht den Blick auf mich geworfen hat. Oder. Ja, so dieses, ich nehme mich an mit allem Leid und all dem Schmerz, der zu mir gehört. Und dann irgendwann kommt die Akzeptanz. Das ist der zweite Schritt. Wir kommen um Annehmen und Akzeptieren nicht umhin, um uns loszulösen. Ich glaube, diese Idee, dass wir uns von altem Ballast abspalten, trennt uns so sehr von uns selbst, dass er mehr oder weniger als harte Thematik wieder in unser Leben zurückkommt. Wenn wir uns dem aber zuwenden und einen Ausgleich finden können, weil wir die Situation, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel. Eine Frau, 24 Jahre, hat eine Mutter, die sehr narzisstische Züge hatte und sie hat keine Diagnose, deshalb kann ich es nicht anders beschreiben. Aber diese Mutter hat nur auf sich geschaut, hat die Tochter am emotionalen langen Arm wirklich verhungern lassen. Sie ist verendet, immer wieder. Und sie hatte Angst und wurde übergewichtig und all das, was so dazugehören kann bei so einer sehr schweren Kindheit. Und was macht ein Kind, das seine Mutter liebt, diese Liebe aber nicht bekommt? Das Kind buhlt nach dieser Liebe. Sie hat alles getan, um ihrer Mutter irgendwie zu gefallen und hat sehr wilde Dinge getan, um das zu tun. Irgendwann war ihr bewusst, wenn ich mich von dieser Frau nicht trenne, werde ich nicht mehr weiterkommen. Psychologisch wurde sie betreut. Als sie aber eine Aufstellungsarbeit einmal einen Blick auf ihre Mutter sehen konnte, was ihr widerfahren ist. Und diese Mutter wurde sexuell missbraucht. Sie wurde vergewaltigt von ihrem Vater und dessen Freundin in der Kindheit. Hat sie zwar keine Entschuldigung für ihre Mutter, das muss sie auch gar nicht, aber sie hatte ein Verständnis dafür, dass dieses Abgespaltene ihrer Mutter zum Kind und zum Über-Ich, dieses Übergeordnete wurde. Und sie hat es verstanden. Sie hat ein bisschen gebraucht, keine Frage. Aber kognitiv zu verstehen, warum ihr das widerfahren ist, hat es ermöglicht, es anzunehmen, sich nicht selbst die Schuld zu geben, hätte ich noch und würde ich nicht und die böse Mutter, sondern es gab irgendwann einen Impuls in ihr, ich bin dankbar, dass du mich geboren hast, Mama. Aber mehr darüber hinaus bitte nicht. Du tust mir nicht gut und ich brauche Raum. Aber diese Haltung war friedlich, die war kraftvoll. Und das ist eine andere Form von Ballast, wenn wir das so ausdrücken, Ballast loswerden.
Ja. Ich finde die Herangehensweise, also ist ja auch nur ein Bild, was ich aufmache, wenn wir über Ballast sprechen, was es da noch immer sein mag. Es zeigt aber, in dem, wie du es beschrieben hast gerade, sehr schön, wieder das Thema auf der einen Seite der Perspektive des Annehmen können und dieses friedliche Umsetzen im Vergleich zu, ich meine vielleicht, das hängt da und damit zusammen, was wieder die Interpretation in meinem Gehirn ist Und die nächste Reaktion folgt auf schon vorhergegangene reaktive Verhaltensweisen. Und es wirkt dann wie so ein gordischer Knoten, den man gerne durchschlagen möchte. Aber es ist vielleicht, ist dieser Blick zurück, also dann könnte man vielleicht eher wieder den Knoten aufknoten und ermöglicht einem so eine Herangehensweise, die man so nicht im ersten Schritt vermuten würde. Mhm. Und es ist nicht nur eine Reaktion auf irgendetwas wieder. Und du bleibst in diesem gleichen Muster auch drin gefangen.
Die Frage ist ja immer, was macht es mit mir, wenn etwas gesagt wird oder wenn ich etwas denke oder wenn ich mich unterlegen fühle? Mhm. Wir erschaffen, wenn wir ganz ehrlich sind, Täter und Opfer. Aber weder dem einen noch dem anderen wird dieses Wort gerecht. Und gerade die Menschen, die wirklich Opfer geworden sind, sie haben ein Recht dazu, das zu fühlen, ihr Leid zu durchleben. Aber sie haben auch ein Recht dazu, wieder in die Kraft zu kommen und zu sagen, ich bin kein Opfer und ich werde auch nie wieder eines sein. Das ist, was klein geworden ist, steht auf. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Und ich glaube, das ist so wichtig für viele Menschen, das erleben zu dürfen.
Kerstin, wir haben eben über neue Rituale gesprochen, ein neues Trainieren. Ich würde vielleicht auch sagen, neue Routinen aufzubauen. Jetzt komme ich zu einem Punkt, den auch viele interessiert, nämlich die Frage, wie schaffe ich es, meinen inneren Schweinehund zu überwinden? Immer ein neues Bild, ein Schweinehund, was auch immer das genau ist. Aber wie schaffe ich es, in diese Routine zu kommen? Welche Tipps könntest du mitgeben oder welche Ansätze?
Ich glaube, das geht nur durch Belohnung. Also, dass ich klein anfange und mich belohne oder beziehungsweise bemerke, dass es mir gut tut. Also, ich trinke seit ungefähr 2 Jahren keinen Alkohol mehr, weil ich irgendwann verstanden habe, ist Nervengift. So, ganz banal. Und dann sagen andere in Deutschland, ist das ja so etabliert, oh, trink doch mal mit und so, ja, so. Aber nach wenigen Wochen hatte ich eine schönere Haut, ist in meinem Alter sinnvoll zu bemerken. Und es ist eine Belohnung, wo du unmittelbar bemerkst, aha, das verändert sich. Oder wir erleben bei einer veganen oder vegetarischen Ernährung sehr schnell ein Mehrwohl. Also gönn dir etwas, was dir sehr schnell einen Effekt zeigt. Und dann weiß dein Gehirn, wenn ich das tue, was sich heute vielleicht als Verzicht anfühlt, und ich diese Hürde nehme, dann werde ich belohnt. Und ich glaube, das ist ein Training, das man seinem Gehirn angedeihen lassen kann und auch sollte. Und wenn es um Sport geht, ist das genauso. Ich habe ja auch nicht immer Lust zu trainieren. Aber ich trainiere halt regelmäßig. Und das bedeutet, dass ich mich am Anfang belohnen musste dafür, dass mein Gehirn verstehen musste, aha, wenn du dich da so abquälst im Fitnessstudio, dann hast du etwas davon. Und dann gab es für mich, hört sich banal an, eine erstens Belohnung oder so. Und irgendwann war es wie das tägliche Zähneputzen. Ich frage mich heute nicht mehr, gehe ich trainieren? Ich trainiere. Und ich glaube, das ist so ein Trick neben der Disziplin, weil die Disziplin alleine, das habe ich inzwischen verstanden von vielen Menschen, nicht jedem liegt.
Kerstin, wenn ich dich frage, wie finde ich mehr Mut? Was würdest du mir sagen?
Für mich ist Mutaktivierung sehr durch Vorbildfunktion entstanden. Ich liebe es, mich inspirieren zu lassen von mutigen Menschen, von mutigen Frauen, die vorangegangen sind, von mutigen Männern, die ihr Leben so umgesetzt haben. Und mich inspirieren Menschen, die ihre Lebensidee von jetzt auf gleich plötzlich umgesetzt haben und damit erfolgreich geworden sind. Und damit meine ich das nicht nur im monetären Sinne, sondern in der Lebensintensität und in der Lebenskraft. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es gibt die Familie Unterberg. Und die Familie Unterberg hat eine klassische Dynastie. Und wenn man sich mit diesen Familienmitgliedern unterhält, sind die unglaublich inspirierend. Da sagen die nicht, oh, wir haben und wir sind und wir können und wir machen, sondern sie leben, sie entscheiden und sie transportieren etwas. Das inspiriert mich total. Und du hast mich vorhin gefragt, wie kann das denn gelingen, dass wir mehr Wohl haben, dass wir erfolgreicher werden? Du hast mich gefragt, wie ist es, dass das, was ich heute denke, irgendwann sich umsetzt? Und das sogar relativ zeitnah. Indem wir größer denken und uns hinein inspirieren lassen von anderen, von vorgelebten Situationen, die es auch nicht leicht hatten oder. Das ist eine Möglichkeit. Mut heißt aber auch manchmal zu wissen, für wen mache ich das? Ich glaube, für meine Kinder würde ich alles tun. Und das Wenn das heißt, sei mutig, Mama, dann bin ich das. Also wer und was inspiriert mich dazu? Und wie ist meine Selbstliebe, meine Selbstannahme und mein Selbstbewusstsein? Auch das gehört zum Mut. Wenn dir das aber fehlt, dann hast du keine andere Möglichkeit, vom 10-Meter-Brett zu springen, ohne darüber nachzudenken. Spring einfach und erlebe, dass du es kannst. Denn diese Hürden, die wir nehmen, die sind es, die uns lehren, dass wir mutig sein dürfen. Und heute bin ich sehr glücklich, dass, also was mich wirklich glücklich macht, ist, dass meine Tochter zu mir sagt, weißt du, Mama, das, was du gemacht hast, das macht mich stolz. Und ich finde, das zu hören von einer 15-Jährigen, was will ich mehr? Und das wünsche ich jedem anderen Menschen auch, dass die das zu einem sagen, die uns wirklich wichtig sind, für die wir wirklich angetreten sind in unserem Leben und für die, die niemanden haben, dass wir uns selbst wert genug sind. Das beinhaltet jetzt das Wort ja schon an sich, es für uns zu tun. Aber wären Menschen nicht mutig gewesen, gäbe es viele wichtige Dinge in diesem Leben nicht. Und Mut ist etwas, um das kommen wir gar nicht umhin.
Kerstin, es sind so viele spannende Themen. Ich würde jetzt trotzdem dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Du kennst sie nicht vorher, die halte ich immer geheim.
Sehr gerne.
Und du musst nicht auf das, was du nicht antworten willst, musst du nicht antworten. Aber ich stelle einfach mal die Fragen. Ich weiß von dir, das haben wir im Vorgespräch besprochen, du befindest dich gerade aktuell in der Ausbildung zur Heilpraktikerin.
Richtig.
Das finde ich sehr spannend und sehr, sehr gut. Und es passt, glaube ich, thematisch auch sehr gut in deine Arbeit auch mit rein. Einfach auch aus rechtlichen Gründen. Wir hatten schon dazu gesprochen.
Genau. Mhm.
Darüber hinaus, welche anderen Ziele hast du für dich, die es in nächster Zeit, vielleicht in diesem Jahr noch geben wird?
Ich habe so einen Traum, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir Spiritualität, Business und Persönlichkeitsentwicklung, heißt Körper, Geist und Seele, zusammenbringen können. Und in den letzten Jahren hatte ich wirklich das Glück in meinem Leben, dass ganz viele Menschen mich auf diesem Weg begleitet haben und eine ganz große Kraft entstanden ist durch ganz, ganz viele. Ich wünsche mir, dass das nicht mehr gespalten ist, diese auf der einen Seite Spiritualität, auf der anderen Seite Unternehmensberatung. Ich wünsche mir, dass wir das alles allumfassend leben können. Und das ist ganz gleich, ob das in meinen Seminaren ist oder in anderen Seminaren. Da bin ich völlig frei von. Aber das ist das eine. Und das andere ist, wir haben eine sehr, sehr wilde Zeit. Und ich bin sehr bewegt davon, was in Deutschland passiert. Die Wahlen stehen an gerade. Wir haben sehr viel Wut in uns. Ich übrigens auch. Also das erlebe ich auch. Ich wünsche mir, dass wir mit dieser Kraft und unserem Bewusstsein aufstehen und für andere einstehen. Und diesen Aktivismus, den trage ich in mir. Das wünsche ich mir für mich und andere. Und das nicht nur bis Ende des Jahres, sondern bestenfalls bis zum Sommer. Ja, genau, genau.
Ich würde dich gerne fragen, wie gehst du mit Trauer und Verlust um?
Das ist ähnlich wie mit dem Annehmen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, niemals, also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich anders bin als andere. Wenn ich einen geliebten Menschen verliere an den Tod, dann vermisse ich den genauso wie jeder andere. Ich weiß in meinem Bewusstsein, die Energie verändert sich. Ja, aber wegen dem kann ich ihn jetzt nicht mehr umarmen. Wegen dem kann ich ihn jetzt trotzdem nicht mehr sprechen und. Und diese Trauer braucht Zeit, Raum und auch Zuwendung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit Verlust, mit Trauer, mit Trennung, dass man darüber spricht, dass man dem Raum gibt und das mit Würde erfüllt. Das ist bei mir genauso wichtig wie bei anderen.
Würdest du sagen, dass Trauer, ich weiß nicht, ob die Formulierung richtig ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese sehr, sehr, sehr komplexe Emotion, dieses ganze Spektrum sehr abgetan wird auf, ich nehme ein anderes Wort dafür, wieder belastend. Ich finde, in Trauer steckt so viel an weiteren Emotionen, die auch mit dazugehören. Es geht nicht, dass alles schön ist, sondern es ist aber so viel komplexer. Und ich merke in Deutschland noch mal mehr irgendwie, dass es immer ein Gefühl von Belastung und so wie man es auch sieht, alles ist schwarz und alles ist dunkel und alles ist gebückt und also man sieht Menschen diese Last an, die im gefühlt im Nacken sitzt. Und ich finde das irgendwie auch nicht würdig dem, worum es dann eigentlich geht, weil jemanden zu vermissen ist doch ja irgendwie viel mehr.
Danke, dass du das sagst. Also Seit über 20 Jahren bin ich in der Notfallseelsorge tätig und in der Sterbebegleitung. Und zu erleben, dass Menschen, die einen geliebten Menschen verlieren, nach heute echt, sage ich ehrlich, nach 8 Wochen schon wieder funktionieren sollen oder dass diese Menschen an sich selbst den Anspruch haben, das muss weg. Also dieser Schmerz ist nicht auszuhalten, der muss weg. Aber es gibt keine Tablette gegen Trauer, Gott sei Dank. Ja? Weil es der Würde, der Liebe gegenüber dem Menschen oder der Situation so groß wie diese Liebe war, so ist doch auch der Schmerz. Und in diesem Schmerz steckt aber eben, so schön wie du das gesagt hast, eben auch die Liebe. Und wenn wir dem Raum geben und uns gestatten, uns dem ganz zu stellen und man verreckt an diesem fucking Schmerz. Ja, das stimmt. Du brauchst Menschen, die dabei sind, die dich aushalten, die dein Schreien mittragen und halten können. Aber dann, wenn das durchlaufen ist oder wenn das lange ist, bis man fast kotzt vor Tränen und Schmerz, entschuldige, ich drücke mich jetzt so aus, dann kommt plötzlich was von hinten, das sich Liebe nennt. Und das ist diese Würde nach dem Tod, der zu einem zurückkommen darf, weil die Person, die Kraft und all das, was dazu gehört, Anteil in deinem Leben ist und eine Erfahrung mit sich bringt, die dich echt auf eine neue Ebene bringt. Das nennt sich ein Quantensprung. Den kannst du als Mensch gar nicht lernen. Leider durch so etwas. Und ich glaube, das ist wie, wenn der Ehepartner nach 45 Jahren stirbt und man dem Raum gibt und sich das alles gestattet, was ich als Prozess genannt habe, und der Ehemann plötzlich hinter einem steht, immer in all dieser Intensität, dann kommt etwas von ihm. Und die Verhaltensweisen und die Würde, die da Einzug hält, lebt mit der Person mit. Und dann kann sie sagen, jetzt beginne ich lichtvoll neu. Aber das dauert. Und das ist ein Prozess, der ist nicht in 3 Monaten vollzogen. Und auch nicht, wenn man sich also so tut, als ob. Man kann sich auch selbst betrügen. Ja, jetzt war ich 5-mal zur Aufstellung, am besten bei der Kerstin. Jetzt ist das alles weg. Oh, no way. Das ist die Seele, hat Raum, braucht Zeit. Und wie hat Vera Birkenbiel so schön gesagt, aus der Quantenphysik ist es erwiesen, dass die Seele, die geht, 1000 Jahre brauchen kann, bis sie sich von dem Lebenspunkt hier entfernt. Nun, wir wollen jetzt hier nicht näher drauf einsteigen, aber die Präsenz ist da, der Abschied ist da und die Person ist nicht weg. Und all das gehört für mich dazu.
Ich wechsle das Thema etwas zu den Fragen. Vielen Dank für das, dass du es so geteilt hast. Mal zu was ganz anderem, eine Frage, die ich auch häufiger stelle. Welche Rolle spielt für dich Gesundheit?
Ich finde, Gesundheit ist Freiheit, Liebe zu sich selbst, Verantwortung, weil man das Leben geschenkt bekommen hat, dafür zu sorgen, dass wir in die Gesundheit in ihr bleiben. Das nennt sich Vorsorge und Prophylaxe und alles, was so dazugehört. Und die eigene Verantwortung zu tragen, dass wenn sie nicht mehr gegeben ist, sich sie wieder zurückzunehmen. Es ist der Dank an das Leben.
Letzte Frage. Mal angenommen, ein Tag startet nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Du hast es eben schon an einigen Punkten gesagt. Du bist auch ein Mensch und reagierst an vielen Stellen ähnlich. Aber wie gehst du damit um? Also der große Plan für den Tag und es kommt irgendwie ganz anders
als gedacht. Mit Humor. Ja. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, sehr über mich selbst zu lachen. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir uns ernst nehmen, aber bitte nicht so wichtig. Und dass wir auch wirklich über diese banalen, blöden, alltäglichen Dinge stolpern, sondern mein Gott, who cares?
Das, was du denkst, würde eintreten. Jeder Körper ist nur so stark, wie der Geist es zulässt. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Punkte besprochen und besprechen können. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und sehr schöne Perspektiven, die du uns aufgemacht hast. Abschließend, liebe Kerstin, wir haben auch gesagt, Thema Erfolg in mein Leben zu integrieren, ist ein komplexes Thema, gehe ich von aus. Aber hast du einen Tipp noch für die, die uns jetzt zuhören? Was kann ich machen, um den Geist zu befreien und den Erfolg zu begrüßen?
Größer denken. Wenn wir eine Vorstellungskraft haben, wo wir hinwollen und das Ziel oder die Idee größer ist als das, was wir glauben zu erreichen, haben wir ein ganz großes Spektrum an Kraft, um ganz schnell dahin zu kommen. Und das gestehe dir zu, ganz gleich jeglichen Alters ist das jederzeit möglich.
Kerstin Scherer, vielen, vielen Dank, dass du da warst. hat mir sehr viel Freude bereitet.
Vielen Dank für die Einladung.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de.
Ein All Ears on You Original Podcast.